Sie hören Kontrafunk aktuell. Er war einer der wichtigsten und mächtigsten EU-Kommissare in Brüssel. Der Franzose Thierry Breton war für den EU-Binnenmarkt, für die Industrie, Dienstleistungen, Rüstung und Raumfahrt zuständig. Doch am Montag, da warf er das Handtuch, ausgerechnet auf der Plattform X. Mit deren Eigentümer ihn eine herzliche Abneigung verbindet, verkündete Breton seinen Abschied aus Brüssel. Er kündige mit sofortiger Wirkung, hieß es da. Der Hintergrund, Breton hatte wohl erfahren, dass Ursula von der Leyen nicht mehr mit ihm plant für die Zukunft und in Paris auch schon nach einem Ersatzkandidaten gefragt hat. Der ist auch schon gefunden worden. Der bisherige französische Außenminister Stéphane Séjourné soll anstelle Bretons nach Brüssel gehen. Was ist da passiert? Darüber spreche ich jetzt mit Christine Anderson. Sie sitzt für die AfD im EU-Parlament. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Frau Anderson, der mächtige, selbstbewusste EU-Kommissar Thierry Breton hat seinen Posten gekündigt. Aber eigentlich ist er doch nur seinem Rausschmiss durch Ursula von der Leyen zuvorgekommen, oder?
Ja, das kann man durchaus so sehen. Ich meine, andererseits kann man sagen, Respekt, immerhin hat er dann den Mut zumindest zu sagen, okay, dann ziehe ich mich freiwillig zurück. Aber Sie haben natürlich völlig recht, er ist seinem Rausschmiss im Prinzip zuvorgekommen, denn nichts anderes ist es ja. Die Mitgliedstaaten sind ja diejenigen, die die Kommissare benennen. Und dass Ursula von der Leyen da andere Pläne hat und Frankreich praktisch auffordert, jemand anderen zu nominieren. Das spricht nicht gerade für Ursula von der Leyen, es spricht aber sehr wohl für ihr Verständnis von Amtsführung und Amtsausübung. Und ich kann nur sagen, Vetternwirtschaft, Korruption, Selbstherrlichkeit, sie bedient hier das volle Programm. Und dieser Frau gehört ganz dringend das Handwerk gelegt, um das mal ganz deutlich zu sagen.
Ja, aber noch übt sie das Handwerk aus. Was ist passiert in Brüssel, dass Ursula von der Leyen Thierry Breton nicht mehr dabei haben wollte?
Ja, das weiß eigentlich so genau keiner. Selbst Thierry Breton hat davon offenbar nichts gewusst, denn das ist ja der Grund, den er auch angegeben hat in seinem Schreiben, was er veröffentlicht hat auf X, wie Sie sagten. Also wenn es da irgendwelche Differenzen gegeben hat, ihm ist das nicht bekannt gewesen. Zumindest hat Ursula von der Leyen ihn diesbezüglich nicht drauf angesprochen. Der Anstand hätte das geboten, dass sie das tut. Aber wie gesagt, Anstand und Ursula von der Leyen, das sind zwei Konzepte, die sind nicht in Einklang zu bringen. Insofern, ich kann seine Reaktion verstehen. Andererseits ist es natürlich auch so, Thierry Breton ist natürlich auch einer derjenigen gewesen, der gerade im Bereich Zensur, Social Media und Kontrolle des politisch gewünschten Narrativs, da ist er derjenige gewesen, der ganz, ganz vorne mit dabei war. Ich bedauere es nicht, dass er jetzt zurückgetreten ist, aber dieser interne Konflikt, das ist schon sehr vielsagend. Ich denke, Ursula von der Leyen war nicht erfreut.
Aber es war doch in Brüssel eigentlich ein offenes Geheimnis, dass die beiden sich eigentlich nicht mögen.
Um ehrlich zu sein, wer mag Ursula von der Leyen? Es gibt da sicherlich einige, gerade im linksgrünen Spektrum. Ursula von der Leyen bietet sich ja immer wieder den Grünen an, insbesondere den Grünen, was diesen unsäglichen Green Deal beispielsweise angeht. Aber im Prinzip hat mit Ursula von der Leyen so ziemlich jeder, der halbwegs zwei intakte Gehirnzellen hat, Probleme und das aus guten Gründen.
Frau Anderson, Sie sind ja Thierry Breton mehrfach auch schon persönlich begegnet bei der Arbeit. Wie haben Sie ihn erlebt?
Ja, so im Umgang war er eigentlich schon angenehm. Ich erinnere mich, wir sind mal in Cannes gewesen zu den Filmfestspielen, weil das EU-Parlament verleiht ja jedes Jahr einen Lux-Preis. Da werden Filme prämiert. Aber ich muss sagen, er hat doch sehr die Distanz zu mir gewahrt. Ihm war natürlich bekannt, wie ich mich im Ausschuss äußere und auch, was so meine Prioritäten sind. Und die haben nun gar nichts damit gemein, was er so vertritt. Also er war da schon sehr reserviert und distanziert, das muss ich schon sagen. Und so großartige Überschneidungspunkte persönlicher Art hatten wir demzufolge auch nicht.
Mir ist die Figur des Thierry Breton vor allem in der Corona-Zeit so richtig aufgefallen und dann auch im Gedächtnis geblieben. Wie würden Sie seine Rolle in dieser Zeit beschreiben?
Er hat eine Rolle eingenommen, die ist halt typisch für die Vertreter der EU-Kommission oder auch für viele Abgeordnete, die im EU-Parlament sitzen. Es ging hauptsächlich um Zensur in den sozialen Medien. Alles, was nicht dem gewünschten politischen Narrativ entspricht, das wird halt mundtot gemacht. Man verpackt das natürlich immer schön, man nennt es auch nicht Zensur. Das ist dann der viel beschworene Kampf gegen Fake News und Hate Speech. Die Frage ist, wer definiert eigentlich genau, was Hate Speech ist? Und da muss man schon sagen, alles, was nicht dem gewünschten Narrativ entspricht, ist natürlich Hate Speech. Und auch was Fake News angeht, im Prinzip kann man das auf einen Nenner bringen. Alles, was die EU-Kommission oder was der Stellungnahme der EU-Kommission widerspricht, ist natürlich Fake News. Und man muss schon mal festhalten, gerade in den letzten 4 Jahren, das Hauptquartier der Verbreitung von Fake News war ganz eindeutig die EU-Kommission. Das hatte weniger mit den Verlautbarungen in Social Media zu tun, von teils auch renommierten Wissenschaftlern und Experten auf diesem Gebiet. Nein, es war die EU-Kommission. Die haben die Fake News verbreitet. Und das ist für eine Demokratie sehr besorgniserregend, dass man sich da praktisch im Alleinbesitz der alleinigen Wahrheit wähnt. Und es kann nicht gut sein für keine Demokratie.
Jetzt haben Sie erwähnt, dass die EU-Kommission das Zentrum der Fake-News-Verbreitung gewesen sei. Können Sie dafür mal ein, zwei Beispiele nennen?
Naja, zum Beispiel wurde ja über alle Kanäle rausgeblasen, diese mRNA-Injektion, sie sei sicher und sie sei effektiv. Beides stimmt nicht, wie wir inzwischen wissen. Wenn man sich die RKI-Protokolle dazu mal zu Gemüte führt, da findet man eben dort, dass die Wissenschaftler da ganz andere Einschätzungen hatten. Und das RKI hat sich bedauerlicherweise instrumentalisieren lassen, um das, was politisch gewollt war, dem einen quasi wissenschaftlichen Anstrich zu verpassen. Da wurde eben nicht unabhängig gearbeitet. Das kann Karl Lauterbach noch 1000-mal behaupten. Es ist schlicht nicht die Wahrheit. Ich erinnere mich an eine Broschüre, die mal rausgegeben wurde, 60 gute Gründe für die EU. Und da wird dann allen Ernstes behaupten, dass durch die Nullzinspolitik der EZB, Zahlen habe ich jetzt nicht genau präsent, aber irgendwie 60 Milliarden gespart wurden. Was da allerdings nicht erwähnt wird, ist das, was die 60 Milliarden, die die EU tatsächlich gespart hat, ist dann aber auf der anderen Seite dem Steuerzahler in Form von Zinsen eben nicht zugute gekommen und die haben unterm Strich draufgelegt. Die ganzen Narrative werden immer so gesponnen, dass es unterm Strich irgendwie ganz nett aussieht, aber wenn man an der Oberfläche nur so ein kleines bisschen kratzt, dann kommt man zu der Erkenntnis, es ist genau das Gegenteil dessen, was da versprochen wird und was da versucht wird umzusetzen.
Thierry Breton hat die Covid-Impfung stark propagiert, er hat den Impfdruck mit vorangetrieben, auch bei dem geplanten grünen Covid-Reisezertifikat, mit dem das Reisen in der EU so richtig Corona-gerecht werden sollte, war er die treibende Kraft. Das alles war doch aber im Sinne von Ursula von der Leyen. Warum lässt sie ihn dann jetzt fallen? Hat der Mohr seine Arbeit getan?
Das ist eine gute Frage, die ich schlicht nicht beantworten kann, ob Breton da die treibende Kraft war. Wir alle kennen aber Ursula von der Leyen nur allzu gut und wissen, dass, wie gesagt, ihre selbstherrliche Amtsführung, die duldet eben keinen Widerspruch. Und da werden dann Personen, die punktuell eine andere Position haben, dann auch schon mal sehr schnell aussortiert. Wenn sie in Bezug auf das digitale grüne Zertifikat, also dieses Reisezertifikat, wie sie es ja genannt haben, wenn wir da nochmal drauf zu sprechen kommen. Auch hier zeigt sich die ganze Verlogenheit der EU-Institutionen, denn dieses digitale grüne Zertifikat ist eingeführt worden, ausschließlich vor dem Hintergrund, eben das Reisen innerhalb der EU-Mitgliedstaaten, die Freizügigkeit, eins der Grundpfeiler der EU, das sollte eben wieder möglich gemacht werden, um diese Freizügigkeit eben zu gewährleisten. Und außerdem sollte hier der Tourismusbranche, die ja in dem Jahr 20 sehr, sehr gelitten hat, wieder auf die Beine geholfen werden. Und da kam man eben mit diesem digitalen grünen Zertifikat um die Ecke. Aber wie gesagt, es war ein Vorwand, um das Reisen wieder zu ermöglichen. Ich habe im Rahmen meiner Plenarrede zu diesem Punkt damals schon gesagt, man wird es zu einem Grundrechtebezugsschein umfunktionieren. Und genau so ist es gekommen. Das digitale grüne Zertifikat war die Grundlage für die Stigmatisierung und die Ausgrenzung von Bürgern. Wir denken an die 2G-Regelung. Wir haben das alles durch. Das wird nach wie vor von den EU-Institutionen nicht so gesehen, dass es hier ein beispielloser Einschnitte in Bürgerrechte gab. Es diente eben alles der sogenannten öffentlichen Gesundheit und da mussten immer irgendwelche Wellen sollten gebrochen werden. Es ging aber nie darum, irgendwelche Wellen zu brechen. Es ging immer nur darum, die Bürger zu brechen und ja, sie gefügig zu machen, um einen weiteren Schritt in Richtung Totalitarismus zu kommen.
Könnte die Tatsache, dass sich Ursula von der Leyen jetzt von Thierry Breton trennt, ein Hinweis darauf sein, dass sie vielleicht doch etwas aus der Corona-Zeit gelernt hat, sich möglicherweise still und heimlich von der damals praktizierten Politik etwas distanziert? Oder ist das zu optimistisch gedacht?
Da gibt es von mir ein ganz klares Nein. Ursula von der Leyen ist nicht fähig zu lernen. Sie ist nicht fähig, aus Fehlern zu lernen. Sie ist noch nicht mal fähig, überhaupt die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass sie Fehler gemacht haben könnte. Wenn man da nochmal auf den Covid-Sonderausschuss zurückblickt, also ungeachtet all dessen, was wir da tatsächlich zutage gefördert haben, ungeachtet all der Lügen, die wir eben als solche entlarvt haben, als Lügen, in dem Bericht, der letztendlich ja mit Mehrheit abgestimmt wurde, wird trotzdem jede einzelne Lüge, die uns in der sogenannten Pandemie erzählt wurde, wird in diesem Bericht wiederholt. Also das ist mit Sicherheit nicht Ursula von der Leyens Motiv gewesen, denn Ursula von der Leyen zufolge, oder das ist ihr Anspruch, sie macht keine Fehler. Punkt.
Kürzlich hat Thierry Breton sogar in den USA Schlagzeilen gemacht, als er Elon Musk einen Drohbrief geschrieben hat, weil der sich aus Bretons Sicht erdreistet hatte, ein Interview mit Donald Trump zu führen und dieses auf seiner eigenen Plattform X zu übertragen. War das der Punkt möglicherweise, wo sich dann auch Ursula von der Leyen innerlich von Breton abgewandt hat?
Das ist eine interessante Frage und das kann man auch verschiedentlich auf mehreren News-Outlets lesen, dass das jetzt praktisch der Grund gewesen sein soll. Er habe unabgesprochen diesen Brief lanciert. Aber ich kann mir beim allerbesten Willen nicht vorstellen, dass das der tatsächliche Grund ist. Denn wenn man weiß, wie Ursula von der Leyen tickt, dann hat Breton ihr doch eher einen Gefallen mit diesem Brief getan. Und auch hier sieht man wieder, was die sich rausnehmen, was die sich anmaßen, dem Eigentümer einer Social-Media-Plattform zu drohen, man werde seine Plattform abschalten, nur weil er ein Interview immerhin mit einem ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten und der jetzt auch wieder US-Präsidentschaftskandidat ist, ihm das einfach ja verbieten zu wollen, regelrecht. Auch hier sehen wir wieder die totalitären Züge, die ist inzwischen, ja, sind salonfähig gemacht worden. Die schämen sich noch nicht mal mehr. Und das in unseren freiheitlichen Demokratien. Das ist knallharte Zensur, was hier passiert. Die sind sich ihrer Sache inzwischen so sicher und sie glauben, schlicht unantastbar zu sein. Und das darf in einer Demokratie niemals passieren.
Was würden Sie sagen, welches Weltbild und Demokratieverständnis offenbart dieser Drohbrief von Thierry Breton an Elon Musk?
Das ist im Prinzip der Beweis für ein wirklich durchgreifend und tiefgreifendes totalitäres Verständnis, dass die Regierung immer recht hat und dass also die Regierung im Prinzip diktieren kann, wer wann was wie wo sagen darf und sagen kann. Das sind keine guten Nachrichten, insbesondere nicht für eine liberale, offene Gesellschaft und Demokratie. Das ist zutiefst besorgniserregend. Ich denke, wir haben da in der Vergangenheit genügend Erfahrungen gemacht, wann immer eine Regierung ja sich zu solchen Ansichten aufgeschwungen hat. Und aus diesem Grund haben wir als ESN-Fraktion in unserer gestrigen Fraktionssitzung beschlossen, dass wir dieses Jahr für den Sacharow-Preis Elon Musk als Kandidaten benennen werden, um dem einfach auch etwas entgegenzusetzen. Wir spielen bei diesen totalitären Machenschaften einfach nicht mit.
Der französische EU-Kommissar Thierry Breton hat in dieser Woche seinen Posten gekündigt, bevor Ursula von der Leyen ihn ohnehin wahrscheinlich vom Hof gejagt hätte. Darüber sprach ich mit der AfD-Europaabgeordneten Christine Anderson. Herzlichen Dank.
Gerne.